willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 30. August. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese starten wir mit 2. Buch Könige und hören Kapitel 4. Die weiteren Textstellen sage ich dann jeweils nochmal vorher an. Wie immer lesen wir alles aus der neuen evangelistischen Übersetzung und dabei wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Elisha und das Öl der Witwe. Die Witwe von einem der Prophetenjünger rief Elisha um Hilfe an. »Mein Mann ist gestorben und du weißt, dass er Jahwe treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger gekommen und will für das Geld, das wir ihm schulden, meine beiden Söhne als Sklaven nehmen.« Elisha erwiderte, »Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du noch im Haus hast.« »Deine Dienerin hat nichts mehr im Haus als nur ein klein wenig Öl«, erwiderte sie. »Dann geh und leihe dir von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße aus, alles, was du bekommen kannst. Geh dann ins Haus, schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen ab und gieß das Öl in die Gefäße. Wenn eins voll ist, stell es beiseite.« Sie machte es so und schloss die Tür ab. Dann reichten die Jungen ihr die Gefäße und sie goss ein. Als alle Gefäße voll waren, sagte sie zu dem einen Jungen, »Gib mir noch eins.« »Es ist keins mehr da«, sagte er. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau ging zu dem Mann Gottes und berichtete es ihm. Der sagte, »Nun geh, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Von dem, was übrig bleibst, kannst du mit deinen Söhnen leben.« Elisha und die Frau aus Schunem. Eines Tages kam Elisha durch das Dorf Schunem. Dort lebte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er dort durchkam. Einmal sagte sie zu ihrem Mann, »Ich weiß, dass unser regelmäßiger Gast ein heiliger Mann Gottes ist. Wir sollten auf der Dachterrasse ein kleines Zimmer für ihn ausbauen und ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Leuchter hineinstellen. Wenn er dann zu uns kommt, kann er sich dorthin zurückziehen.« Als Elisha eines Tages wieder vorbeikam, ruhte er sich in diesem Zimmer aus. Dann befahl er seinem Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür stehen. Elisha ließ ihr durch seinen Diener sagen, »Du hast dir so viel Mühe mit uns gemacht, was kann man denn für dich tun? Soll man beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen?« Doch sie sagte, »Mir geht es gut, ich wohne ja hier mitten unter meiner Sippe.« Elisha fragte seinen Diener, »Was können wir denn sonst für sie tun?« »Nun, die Frau hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt«, erwiderte Gehasi. »Ruf sie her«, sagte Elisha. Daraufhin kam sie näher und trat an die Tür. »Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn liebkosen«, sagte Elisha zu ihr. »Ach Herr, du Mann Gottes«, erwiderte sie, »mach deiner Magd doch keine falschen Hoffnungen.« Doch die Frau wurde wirklich schwanger und brachte ein Jahr später um die Zeit, von der Elisha geredet hatte, einen Sohn zur Welt. Als der Junge größer geworden war, ging er eines Tages zu seinem Vater auf das Feld hinaus, wo die Schnitter arbeiteten. Auf einmal klagte er ihm, »Mein Kopf, mein Kopf!« Der Vater befahl einem seiner Leute, »Trag ihn zu seiner Mutter.« Der Mann brachte das Kind heim. Seine Mutter nahm es auf ihre Knie und hielt es bis zum Mittag. Dann starb es. Da trug sie es hinauf und legte es auf das Bett des Gottesmannes. Sie schloss die Tür zu und ging aufs Feld. Dort rief sie ihrem Mann und sagte, »Gib mir einen deiner Männer mit und eine Eselin. Ich muss schnell zu dem Gottesmann und werde bald wieder zurück sein.« »Warum gehst du ausgerechnet heute?« fragte er. »Es ist doch weder Neumondtag noch Sabbat.« »Shalom«, sagte sie nur, sattelte die Eselin und befahl dem Diener, »Treib das Tier tüchtig an, damit wir schnell vorankommen. Halte erst an, wenn ich es dir sage.« So kam sie zu dem Gottesmann auf den Berg Karmel. Der sah sie schon von Weitem und sagte zu seinem Diener, »Schau an, die Schunemitin. Lauf ihr entgegen und frage sie, ob es ihr und ihrem Mann und dem Kind gut geht.« Doch sie sagte nur, »Shalom.« Als sie aber auf dem Berg bei Elisha angekommen war, umklammerte sie seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen, doch der Gottesmann sagte, »Lass sie, sie ist ja ganz verzweifelt und Jahwe hat mir nicht gesagt, was geschehen ist.« Sie sagte, »Habe ich dich, mein Herr, denn um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen?« Da sagte Elisha zu Gehasi, »Mach dich fertig, nimm meinen Stab mit und geh so schnell du kannst nach Schunem. Wenn du jemand begegnest, grüße ihn nicht, und wenn dich jemand grüßt, so antworte ihm nicht. Dann halte meinen Stab auf das Gesicht des Jungen.« Doch die Mutter des Kindes sagte, »So wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich gehe nicht ohne dich von hier weg.« Da stand er auf und ging hinter ihr her. Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gehalten. Aber der Junge gab kein Lebenszeichen von sich. Er rührte sich nicht. Da kehrte er um, ging Elisha entgegen und sagte, »Der Junge ist nicht aufgewacht.« Als Elisha ins Haus kam, fand er den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Er schloss die Tür hinter sich ab und betete zu Jahwe. Dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte, seine Augen vor dessen Augen waren und seine Hände auf dessen Händen lagen. Als er sich so über ihn hinstreckte, erwärmte sich der Körper des Kindes. Dann stand Elisha auf, ging im Zimmer hin und her und legte sich dann wieder auf das Kind. Da nieste der Junge 7-mal und schlug seine Augen auf. Nun rief Elisha Gehasi und befahl ihm, »Ruf mir unsere Schunemitin.« Als sie kam, sagte er zu ihr, »Hier hast du deinen Sohn.« Sie trat heran und warf sich ihm zu Füßen. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Elisha und die Hungernden. Elisha kehrte nach Gilgal zurück. Im Land herrschte damals Hungersnot. Als die dortigen Prophetenjünger einmal im Unterricht vor ihm saßen, befahl er seinem Diener, »Setz den großen Topf auf und koche ihnen etwas zu essen.« Da ging einer hinaus aufs Feld, um etwas Essbares zu holen. Dabei fand er ein Rankengewächs mit wilden Kürbissen und pflückte davon, so viel er in seinem Gewandbausch tragen konnte. Wieder zurück schnitt er sie in Stücke und warf sie in den Topf, obwohl keiner von ihnen die Früchte kannte. Dann teilte man den Männern das Gericht aus. Doch kaum hatten sie davon gegessen, schrien sie auf, »Mann Gottes, der Tod ist im Topf!« Sie konnten nichts davon essen. Da sagte Elisha, »Bringt mir etwas Mehl.« Er schüttete es in den Topf und sagte zu seinem Diener, »Teil es jetzt den Leuten zum Essen aus.« Nun war nichts Schädliches mehr im Topf. Einmal kam ein Mann aus Baal Shalisha und brachte dem Gottesmann 20 Fladenbrote und einen Beutel voll Getreidekörner als Gaben vom Korn der ersten Ernte. Da sagte dieser zu seinem Diener, »Gib es unseren Leuten zum Essen.« Doch der erwiderte, »Wie soll das für 100 Männer reichen?« Elisha wiederholte, »Gib es unseren Leuten zum Essen, denn so spricht Jahwe, man wird sich satt essen und noch übrig lassen.« Nun setzte er es ihnen vor. Sie aßen sich satt und ließen noch übrig davon, wie Jahwe es gesagt hatte. Jeremia, Kapitel 52. Das Ende Zedekias. Als Zedekia die Herrschaft antrat, war er 21 Jahre alt. Er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal. Sie war eine Tochter von Jeremia und stammte aus Libna. Und so wie König Jojakim tat Zedekia, was Jahwe verabscheute. Doch jetzt war das Maß voll. Jahwe war so zornig über die Leute von Juda und Jerusalem, dass er sie aus seinen Augen wegschaffen ließ. Dann lehnte sich Zedekia gegen den König von Babylon auf. Es geschah am 10. Januar im 9. Regierungsjahr des Königs Zedekia von Juda, dass König Nebukadnezar von Babylon mit seinem Heer begann, Jerusalem zu belagern. Er ließ einen Belagerungswall rings um die Stadt aufschütten. Die Belagerung dauerte bis ins 11. Regierungsjahr Zedekias. Zuletzt hatte der Hunger in der Stadt überhand genommen. Am 9. Juli war für das einfache Volk nichts mehr zu essen da. Da wurde eine Bresche in die Stadtmauer geschlagen. In der Nacht darauf flohen die Soldaten durch den Torweg zwischen den beiden Mauern am Königsgarten und durchbrachen den Belagerungsring. Sie versuchten, in Richtung der Araber zu entkommen. Doch die chaldäischen Truppen nahmen die Verfolgung auf und holten Zedekia in der Araber bei Jericho ein. Sein Heer ließ ihn im Stich und zerstreute sich. So nahmen sie den König gefangen und brachten ihn nach Ribla vor den König von Babylon, wo das Urteil über ihn gesprochen wurde. Der König ließ Zedekia zusehen, wie seine Söhne abgeschlachtet wurden. Auch die Oberen von Juda wurden in Ribla hingerichtet. Danach wurden Zedekia die Augen ausgestochen und der König ließ ihn in Ketten nach Babylon bringen, wo er bis zu seinem Tod in Gefangenschaft blieb. Am 10. August im 19. Regierungsjahr des Königs Nebukadnezar von Babylon traf Nebusaradan, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, einer der engsten Vertrauten des Königs, in Jerusalem ein. Er ließ den Tempel Jahwes, den Königspalast und alle großen Häuser niederbrennen. Seine Truppen zerstörten auch die ganze Stadtmauer. Dann ließ Nebusaradan den Rest der Einwohner, die einfachen Leute und alle, die zum König von Babylon übergelaufen waren, und den Rest der Handwerker gefangen nehmen und in die Verbannung führen. Nur einige Leute vom einfachen Volk ließ der Befehlshaber der Leibwache zurück, um die Äcker und Weinberge zu bestellen. Die Chaldäer zertrümmerten die beiden Bronzesäulen, die vor dem Haus Jahwes standen, ebenso die Kesselwagen und das bronzene Meer, und schafften das Metall nach Babylon. Sie nahmen auch die Töpfe und Schaufeln, die Messer, die Schalen zum Auffangen des Blutes und alle anderen Schalen und Bronzegegenstände mit, die für den Tempeldienst gebraucht worden waren. Auch die Becken, die Feuerpfannen und Sprengschalen, die Töpfe, die Leuchter, die Schalen und die Opferschalen und überhaupt alles, was aus reinem Gold und Silber war, nahm der Befehlshaber der Leibwache mit. Für die beiden Säulen, das Meer, die 12 Bronzerinder darunter und die Kesselwagen im Haus Jahwes hatte König Salomo eine ungeheure Menge Bronze verarbeitet. Jede der Säulen war 9 Meter hoch. Ihr Umfang betrug 6 Meter. Sie waren innen hohl und hatten eine Wanddicke von 8 Zentimetern. Auf jeder ruhte ein Kapitell aus Bronze von 2,5 Metern Höhe, das ringsum mit einem Gitterwerk und mit Granatäpfeln verziert war, alles aus Bronze. Es waren 96 freihängende Granatäpfel an dem Gitterwerk befestigt, insgesamt 100. Der Befehlshaber der Leibwache ließ den obersten Priester Seraja gefangen nehmen, dazu seinen Stellvertreter Zephania und die 3 für die Torwache verantwortlichen Priester. In der Stadt fanden sich noch der Hofbeamte, der für die Soldaten zuständig gewesen war, 7 Männer, die zu den Vertrauten des Königs gehörten, der Beamte, der für die Musterung des Heeres verantwortlich war, und 60 seiner Männer. Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, brachte sie nach Ribla zum König von Babel. Dieser ließ sie dort in der Provinz Hamat hinrichten. So wurde das Volk von Juda in die Verbannung geführt. Hier ist die Zahl der von Nebukadnezar Weggeführten. In seinem 7. Regierungsjahr 3023 Judäer. In seinem 18. Regierungsjahr 832 Einwohner von Jerusalem. Im 23. Regierungsjahr Nebukadnezars führte Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, 745 Judäer fort. Insgesamt waren es 4600 Männer, die in die Gefangenschaft geführt wurden. Begnadigung von König Jojachin. In dem Jahr, als Evil-Merodach König von Babylonien wurde, begnadigte er König Jojachin von Juda und holte ihn aus dem Gefängnis. Das geschah im 37. Jahr seiner Gefangenschaft am 25. März. Er behandelte ihn freundlich und gab ihm eine Ehrenstellung unter den Königen, die nach Babylon gebracht worden waren. Jojachin durfte seine Gefängniskleidung ablegen und zeitlebens an der Tafel des Königs speisen. Der König sorgte auch sonst für seinen Unterhalt. Bis zu seinem Lebensende bekam er täglich, was er brauchte. Johannes Kapitel 10, die Verse 1 bis 21. Der gute Hirt. Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wer nicht durch das Tor in den Pferch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirt geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und auf seine Stimme hören auch die Schafe. Er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und führt sie ins Freie. Wenn er sie dann draußen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer verstanden nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Jesus begann noch einmal: Ja, ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Wegen dieser Worte entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden. Viele von ihnen sagten: Er ist von einem bösen Geist besessen, er ist verrückt, warum hört ihr ihm überhaupt zu? Aber andere meinten: Nein, so redet kein Besessener. Kann etwa ein Dämon Blinden das Augenlicht geben? Ja, soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Für heute wünsche ich euch noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen und vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, Hört einfach morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.